Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pfiffi und Struppi. Das ist dein Podcast für spannende Gedanken und Impulse zum Thema Hundeerziehung. Ich bin Gloria und ich bin deine Host von diesem Podcast. Ich bin seit über 10 Jahren in der Verhaltensberatung und im Hundetraining tätig. Außerdem bin ich die Gründerin von Pfiffi und Struppi, deinem digitalen Zuhause für faire und bedürfnisorientierte Hundeerziehung. In der heutigen Folge spreche ich über ein Thema, das lange überhaupt nicht präsent war auf meinen Accounts, weil ich damit eigentlich sehr, sehr, sehr wenig zu tun habe, sehr wenig Berührungspunkte habe und so eine persönliche Sperre auch besitze. Geht um das Thema Hundezucht, Züchter, ZüchterInnen und heute im Speziellen darum, warum ich da eigentlich so eine Sperre habe und wie finde ich denn nun eigentlich eine gute Zucht. Das kannst du dir jetzt in der Folge anhören und ich wünsche dir ganz, 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 ganz viel Spaß beim Zuhören. So, das Thema Züchter, Zucht, Hundezucht, ZüchterInnen. Also, wir widmen uns heute in dieser Folge diesem Thema. Warum mache ich das überhaupt? Ich denke ja manchmal so in meiner eigenen, lebe ja in meiner eigenen Realität. Und dann schließt man ja manchmal von sich auf andere und auch von der eigenen Realität auf andere Realitäten. Und ich dachte eigentlich schon sehr, sehr lange, da muss man ja gar nicht großartig drüber sprechen. Jeder weiß ja, was es bedeutet, wirklich seriös Hunde zu züchten und auf was man da achten kann. Das wird ja auch ganz gerne auch mal kommuniziert, irgendwo auf verschiedensten Medien und aufgerollt und aufgedröselt. Aber solange es immer noch so viele schlechte ZüchterInnen gibt, wie ich das alleine in den letzten Monaten mitbekommen habe, und immer noch so viele Welpen plötzlich irgendwo auftauchen und man denkt sich, wo hast du denn den jetzt eigentlich her? Und da ohne Sinn und Verstand die Welpen, weil sie halt süß sind, gekauft werden. Ich wollte gerade schon sagen, für teuer Geld gekauft werden, ist auch so, sie werden für viel Geld gekauft. Das ist manchmal gerechtfertigt, aber ganz oft gar nicht. Solange das immer noch so ist, dass Menschen scheinbar beide Augen nicht nur zumachen, sondern sich auch noch irgendwie mit beiden Fäusten selber voll auf die Augen drücken, wenn sie Welpen sehen, alles andere völlig ausblenden und ausknipsen, solange das noch existiert, ist diese Folge, glaube ich, doch ganz gut und berechtigt. So, das heißt, du erfährst in dieser Folge, worauf du achten kannst, wenn du mit dem Gedanken spielst, einen Hund von einem Züchter oder einer Züchterin zu holen, was sind deine Kriterien, auf die du achten kannst und ich erkläre dir hier die Kriterien anhand meines moralischen Kompasses. Wenn du bei einzelnen Punkten sagst, boah, das ist, verstehe ich, aber ist mir jetzt nicht so wichtig, dann liegt das in deinem Ermessen, dann ist das für dich in Ordnung. Für mich persönlich nicht, mir sind die Punkte alle wahnsinnig wichtig, aber wie immer gilt, da sind Menschen unterschiedlich. Ich würde dich nur trotzdem wirklich, wirklich, wirklich darum bitten, das so oder so extrem reflektiert anzugehen, auch wenn du jetzt vielleicht bei dem einen oder anderen Punkt von mir sagst, ist mir nicht so wichtig. Hinterfrage bitte doch nochmal ganz, ganz doll, warum dir das nicht wichtig ist und ob das nicht auch für deinen Welpen eigentlich wichtig wäre. Denn es steckt ja doch ganz, ganz viel Genetik in deinem Welpen von den Elterntieren drin. So. Warum habe ich eigentlich so eine Züchtersperre? Ich habe nie großartig viel mit Rassen, Zuchtlinien, Zuchtzwecken zu tun gehabt. Ich komme sehr, sehr, sehr doll aus der Tierschutzhund-Ecke, dem Auslandstierschutz, weil ich viele Jahre auch im Auslandstierschutz gearbeitet habe. Das bedeutet, also ich habe daher auch viele Jahre fast ausschließlich Tierschutzhunde in der Verhaltensberatung gehabt. Das alles ist ein bisschen, ich würde mal sagen, es hat sich ein bisschen relativiert in den letzten Jahren. Also meine Teams, meine KundInnen sind super, super, super divers. Es hat sich einfach auch hauptsächlich verändert, mit welchen Hund-Mensch-Teams ich zusammenarbeite. Und das sind in der Regel, arbeite ich mit Hunden, die komplexe Angst- und Aggressionsthemen mitbringen. Und das ist natürlich rasseübergreifend. Das ist nicht der Stempel von Tierschutzhunden. Das kann einem mit jedem Hund passieren, dass man da Unterstützung braucht und benötigt. Und dadurch, dass ich mich da thematisch einfach stärker hinentwickelt habe, kommen dann ja auch automatisch die passenden Kunden auf einen zu. Nichtsdestotrotz bin ich in der ganzen Zuchtthematik nicht tief drin, ist einfach so. Ich kenne mich natürlich mit Rassen aus, das ist ein wichtiger Bestandteil meines Berufs, ganz klar. Aber genau, nur um da mal zu sagen, ich habe da wenig Berührungspunkte bisher gehabt. Ich habe noch nie einen Hund mir selber aus einer Zucht geholt oder das hier auch irgendwie in meinem engen Kreis mitbekommen, mitbegleitet oder ähnliches. Und das hat damit zu tun, dass doch mein moralischer Kompass in eine andere Richtung schlägt. Mir ist es aber wichtig zu sagen, dass mein moralischer Kompass eigentlich nicht in die Richtung schlägt, man muss irgendwie Zuchten boykottieren. Das stimmt überhaupt nicht. Mein moralischer Kompass schlägt halt hauptsächlich in die Richtung, dass ich es finde, dass es ganz, 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 ganz wichtig ist, dass der Hund in eine Familie kommt, die für ihn passend ist und na, vice versa, es allen Beteiligten gut geht und niemand in einen Rahmen gepresst wird, den er einfach nicht ausfüllen kann. Das ist für mich, das finde ich wahnsinnig wichtig und steht für mich an oberster und erster Stelle. Und so toll und so schön es ist und so erstrebenswert es ist, dass alle Menschen Hunde aus dem Tierschutz aufnehmen würden, es passt manchmal einfach nicht. Es passt manchmal einfach nicht, es geht manchmal einfach nicht. Es sind andere Rahmenbedingungen, es gibt einfach Abweichungen. Es gibt, wie auch immer, es gibt ganz, 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 ganz viele Gründe. Und auch meine aktuelle Hündin, die neu zu mir in die Familie kam, ist keine Hündin aus dem Tierschutz oder Auslandstierschutz, sondern kommt aus einer Privatfamilie. Und das hat auch ganz, ganz, ganz viele Gründe und Hintergründe. Dazu kannst du dir auch, wenn du da mal noch tiefer reinhören möchtest, gerne auch mal Folge 164 anhören. Das nennt sich Plauderfolge. Es geht da um meinen Weg zum Zweithund und was ich alles so erlebt habe und was mir dabei wichtig ist und welche Kriterien für mich wichtig sind. Also wenn du da tiefer reinhören möchtest, dann hör dir das mal an. Und ich bin mir zum Beispiel sehr sicher, dass der Hund danach auch wieder klassischerweise aus dem Tierschutz kommt, weil einfach viele auch meiner Gegebenheiten und meine Augenmerke auf der Emma liegen, auf meiner Ersthündin, und die das ein bisschen komplex macht, jetzt für meine persönliche Auswahl eines Zweithundes. Aber darum geht es in dieser Folge nicht. Wie gesagt, hör mal in 164 rein. In dieser Folge geht es jetzt im Grunde eben darum, was macht man denn, wenn man einen Hund eben nicht der einem zufällig über den Weg läuft, adoptieren möchte oder aus dem Tierschutz, sondern wirklich auf eine Zuchtstätte zugehen möchte. Meine Zuchtsperre hat den Hintergrund, dass ich finde, dass ganz, ganz, ganz viele ZüchterInnen mit einem für mich nicht vertretbaren moralischen Kompass an die Sache rangehen. Hunde nur gehalten werden zur Zucht, wenig mit denen darüber hinaus gemacht wird. Sie fristen also ein total armseliges Dasein und das leider nicht nur bei super offensichtlich unseriösen ZüchterInnen, sondern auch bei vielen, die per se als seriöse Zuchten gelten und die auch eigentlich einen guten Namen haben. Das finde ich A, ganz ungünstig, B, sind es oftmals viel zu viele Hunde, die gehalten werden, man wird dem einzelnen Hund überhaupt nicht mehr gerecht. C, finde ich, dass die Auswahl der AdoptantInnen manchmal total auf der Strecke bleibt. Im Tierschutz wird viel stärker aussortiert und geguckt, wem man einem Hund vermittelt. Und eigentlich, finde ich, kann es das nicht sein, dass es dann einfach nur im Grunde sich darüber regelt, dass man dann halt mehr Geld auf den Tisch legt und bei einer Hundezucht nach einem Hund anfragt, aber die Gegebenheiten zu Hause bei einem die zeitliche Flexibilität und alles Mögliche überhaupt nicht abgefragt wird. Finde ich auch ganz, ganz schwierig, ist leider auch sehr häufig der Fall. Und dass es dann doch einfach auch oft wirklich um das schnelle Geld, den Profit geht. Und ich weiß, dass es auch andere ZüchterInnen gibt und das ist mir sau wichtig zu sagen. Ich weiß, dass meine ZüchterInnen-Sperre, dass die sehr selektiv ist und dass die pauschalisiert und dass es dem nicht gerecht wird. Das weiß ich, so fair muss ich sein, das ist einfach so. Und deswegen widme ich dem Thema Zuchtstätten diese Folge und gehe jetzt einfach sachlich an das Thema ran. Wie gesagt, es gibt tolle ZüchterInnen, Familien, Personen, die das mit ganz, ganz, ganz viel Sinn und Verstand machen und die eine tolle Arbeit in dem Zusammenhang machen und da auch wirklich, ja, einfach ihre Berechtigung haben. Punkt. Und genau diese Kriterien, die dafür erfüllt sein müssen, auf die gehe ich jetzt in der Folge ein und dann kann man die ja einfach durchgehen, wenn man sich für einen Hund aus einer Zucht entscheidet. Wie findet man eine gute Zucht? Meistens geht man ja klassischerweise über so Vermittlungsportale, außer man bekommt eine persönliche Empfehlung, das ist natürlich auch super. Also es gibt persönliche Empfehlungen, man kann googeln danach, es gibt Vermittlungsportale. Das sind die häufigsten Wege, wie man auf eine Zucht aufmerksam wird. Es gibt natürlich auch soziale Medien. Darüber wird natürlich wird man auch auf Zuchten aufmerksam. Grundsätzlich kann ich absolut dazu raten, sich eine Zucht zu suchen, die in der Nähe ist. Wir kommen noch im weiteren Verlauf dazu, warum ich das wichtig finde. Aber auch da muss jeder für sich natürlich entscheiden, welche Kriterien für ihn überwiegen und wirklich, wirklich wichtig sind. So, das heißt, dass man erstmal wahrscheinlich auf die verschiedensten ZüchterInnen kommt, die irgendwie in der Nähe oder in einem Radius sind, der für einen anfahrbar und machbar ist und eben vielleicht auch die Rasse hat, die man sich da irgendwie ausgesucht hat oder gerne haben möchte. Und dann kann man sich im ersten Schritt erstmal die Website angucken, gucken, ob es eine Website gibt. Man kann ein bisschen nachlesen zum Zuchtziel. Man kann sich Porträts oft auch von den Tieren anschauen, die es dort gibt. Irgendwie auch Stammbäume angucken, nachlesen, Philosophie, Bilder angucken. Und dann sieht man dort oft auch eine Wurfankündigung. Und das finde ich schon mal sehr gut, denn ein erster Punkt von einer seriösen Zucht ist es, dass schon bevor die Welpen auf der Welt sind, nach tollen Familien gesucht wird, die diese Welpen aufnehmen. Seriöse ZüchterInnen haben in der Regel eine Warteliste oder schon sehr enge InteressentInnen, bevor die Welpen auf der Welt sind oder spätestens, wenn man dann weiß, die Hündin ist tragend und die Welpen kommen jetzt bald auf die Welt. Das heißt sogar oft noch, bevor man weiß, wie viele es wirklich sind und welche Geschlechterverteilung man hat, weil man einfach auch Zeit braucht, um gute Familien zu finden. Und dabei ist es auch vielen ZüchterInnen dann wichtig, dass es jetzt denen nicht unbedingt nur darum geht, das muss das Geschlecht sein und das muss die Optik sein, sondern grundsätzlich erstmal, ich möchte aus dieser Zucht aufgrund der Rahmenbedingungen und dieser Rasse und dann gucken wir mal, welcher Hund zu mir passt, auch vom Charakter her und nicht nur von der Optik. Und das macht natürlich auch schon wieder, ist ein Pluspunkt auf der Seriositätsskala. Und dann ist die zweite Möglichkeit, also der zweite Schritt meistens, dass man dann mal schreibt, kontaktiert, anruft, einen Gesprächstermin vereinbart, um ein paar Fragen und Themen bereits vorab, bevor man auch irgendwie hinfahren muss, direkt schon mal abklopft. Und diese Fragenliste, die gehen wir jetzt einmal durch. Und die schicke ich gerne auch oder schreibe ich gerne auch in die Shownotes, weil dann kann man sich die vielleicht auch rauskopieren, wenn man die irgendwie gerne haben möchte oder sich das so ein bisschen als Wegweiser mitnotieren möchte. Genau. Also, wichtig ist vor allem nach der Gesundheit und dem Gesundheitszeugnis der Elterntiere zu fragen. Mir persönlich wären oder sind Zuchtpapiere nicht wichtig, die geben mir nichts, aber natürlich ist es wichtig, dass die Elterntiere, die verpaart werden, zuchttauglich geprüft wurden. Und da würde für mich tatsächlich auch jede Hobbyzucht rausfallen, die das nicht macht. Nur wenn man eine Hobbyzucht ist, heißt es nicht, dass man keine Verantwortung trägt und keine Regeln gelten. Dass man irgendwie verpaaren kann, was man möchte und dann trotzdem irgendwie viel Kohle verlangt. Sondern es sollte wirklich die Basis eigentlich sein. Das Bare Minimum, leider ist es das nicht, dass die Elterntiere gesund sind und zuchttauglich getestet sind. Das sind teure Untersuchungen, das sind Untersuchungen, die in Vollnarkose passieren. Je nach Rasse wird da auch wirklich einfach geguckt, welche Erkrankungen, die oftmals halt eine genetische Vorbelastung haben, müssen ausgeschlossen sein, damit mit den Hunden wirklich gezüchtet wird. Und das Zweite ist dann natürlich auch das Verhalten. Das heißt, man kann zum einen mal nach den Gesundheitspapieren und Zeugnissen der Elterntiere fragen. Man kann nach dem Charakter der Elterntiere fragen, sich das einfach mal auch erzählen lassen, wie die so drauf sind, was deren Hobbys sind, was mit denen gemacht wird, um da auch schon mal rauszufinden, werden die wirklich nur für die Zucht gehalten oder sind das wichtige Familienmitglieder? Also wird mit denen vielleicht sogar ein Hundesport gemacht oder welche Hobbys gibt es da? Gehen die gerne mit wandern? Wird mit denen gerne irgendwie in den Urlaub gefahren oder sowas? Also dass man einfach mal so ein bisschen nachhört und raushört, wie beschäftigen die sich auch mit den Zuchttieren? Und da ist eine Sache ganz klar und ganz wichtig, wenn man irgendwo hinkommt oder also das sieht vor Ort oder eben sich das am Telefon schon anhört und da sind irgendwie 10 Hunde, ja, da ist es nicht möglich, die individuell zu fördern. Es ist ja noch nicht mal möglich, mit 10 Hunden täglich Gassi zu gehen, ja. Also theoretisch wäre das möglich, aber die meisten ZüchterInnen haben einen Hauptjob, auch das kann man nachfragen, ja. Was die arbeiten, die Personen. weil die meisten einen Job haben und nicht nur von der Zucht leben. Und das bedeutet natürlich eine zeitliche Einschränkung. Und wenn man dann noch irgendwie 7, 8, 9, 10 Hunde hat, dann weiß man einfach selber, die bleiben auf der Strecke individuell. Ja, die können gar nicht individuell betreut werden. Ich habe das auch einmal selbst erlebt, kam rein zu einer sogenannten seriösen Zucht, die wirklich einen guten Namen auch sogar hat, soweit ich mich eben in dieser ganzen Bubble auskenne. Und es kamen 10 Hunde auf mich zu, von denen kein einziger Hund ein Sitzsignal kannte. Und dann kam die Aussage, ja, also das brauchen meine Hunde ja nicht bei uns im Alltag. Die konnten, also die waren auch nicht Leinenführige, obwohl die schon mehrere Jahre alt waren. Und es geht mir jetzt gar nicht darum, dass die irgendwie toll leinenführig sein müssen, wenn die das in ihrem Alltag nicht brauchen. Aber die Frage ist ja immer, warum brauchen die das in ihrem Alltag nicht? Und wenn die Antwort ist, weil mit denen nicht Gassi gegangen wird, sondern die einfach nur in einen verdreckten, umgewühlten Garten gelassen werden, der eigentlich mehr so eine Erdhaufen ist als irgendwie ein Garten, ja, weil da einfach die Hunde den ganzen Tag drauf trampeln und sich lösen, dann würde ich es durchaus in die Bewertung mit reinnehmen, ja. Also versuchen zu hinterfragen, leben die in der Familie mit Familienanschluss, sind die Zuchthunde echte Familienmitglieder mit Spaziergängen, Auslastung, Erziehung etc. pp. Keine Massenzucht, sondern eine Zucht mit echter Leidenschaft und Verantwortung. Das heißt, man fragt auch, wie viele Hunde leben im Haushalt, wie alt sind die, wie viele Würfe gibt es pro Jahr, mit wie vielen Hunden wird gezüchtet aus den von den Hunden, die mit im Haushalt leben. Wie leben die Zuchthündinnen im Alltag? Nach welchen Kriterien wird auch der Deckrüde ausgewählt? Kennen die sich? Was haben die für Möglichkeiten, auch Nein zu sagen, wenn die sich nicht decken lassen wollen? Das ist nochmal ein ganz anderes Thema, was ich auch ganz furchtbar finde. Und eine Sache wollte ich gerade noch sagen, jetzt ist es mir wieder... Ja, genau, wird mit denen Gassi gegangen. Ich habe auch tatsächlich... Also ich telefoniere auch manchmal mit ZüchterInnen wegen meiner... eigenen Teams aus der Verhaltensberatung, wenn die eben nach einem Hund suchen. Und mir hat zum Beispiel auch mal jemand ganz klar auf die Frage geantwortet, nee, also täglich nicht, aber meine Schwiegermutter, die lebt ja nebenan, die geht gerne spazieren, dann nimmt die sich auch mal jemanden, mal eine mit. Also die hatte irgendwie 4 Zuchthündinnen, dann nimmt die sich auch mal eine mit. Ja, also mal eine mitnehmen auf den Spaziergang, sorry, aber auch Zuchthunde sollten ihre 2, 3 Gassigänge pro Tag bekommen. Oder klar, wenn man jetzt einen riesen Garten hat und man sagt, die können tagsüber in den Garten, wir gehen nur eine Runde dann, aber eine große, okay, ja, mach dein Ding, so wie du meinst, aber die Hunde brauchen angemessene so Gassi-Runden, ja, also das, ja. Dann geht es natürlich auch, dann kann man auch fragen, wie sind die Zuchthündinnen untereinander, die Hunde, die in der Familie leben, untereinander. Auch hier, man hört einfach skurrile Dinge. Mir wurde dann auch schon offen gesagt, ja, 2 der Zuchthündinnen, die mögen sich nicht, die beißen sich immer. Jetzt überlege ich, eine wegzugeben. Ja, also klasse Voraussetzung aus Verhaltenssicht, um dann mit diesen Hündinnen zu züchten. Das ist ja genau was man weitertragen möchte. Egal, woher diese Konflikte kommen, auch wenn die vielleicht wirklich irgendwie, na, die Hündinnen da nichts dafür können, dass sich da auch mal ein Konflikt ergibt. Aber trotzdem, also das Verhalten sollte nach der Gesundheit an oberster Stelle stehen bei der Auswahl von Zuchthündinnen. Also man sollte wirklich nur züchten, wenn es einen absoluten nachvollziehbaren Grund gibt, warum man diese Gene weitergeben möchte. So, ganz, 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 ganz wichtig. Also auch das kann man nachfragen. Dann kann man gucken, nachfragen eben, wie läuft die Welpenaufzucht und die Sozialisierung ab? Haben die Welpen Familienanschluss? Haben die aber auch Zugang zu Außenbereichen? Wird da auch schon die Basis gelegt für Stubenreinheit? Ist gar nicht so unwichtig. Kann echt saunervig sein, wenn die Welpen nur gelernt haben, sich indoor zu lösen. Dann herzlichen Glückwunsch. Dann ist die Frage auch, können die Welpen mehrfach besucht werden, idealerweise ab der 4., 5. Woche, bestenfalls wöchentlich besucht werden. Wie werden die auf ihr späteres Leben vorbereitet? Auch ganz wichtig, wird mit denen schon mal Autofahren geübt? Haben die schon mal ein Geschirr und eine Leine an? Sonst kennen die das alles nicht. Ja, das muss einem sonst bewusst sein. Und wenn man die häufig besuchen kann, dann kann man einen Teil der Sozialisierung übernehmen. Selber mal schon ins eigene Auto setzen, Geschirrleine anziehen, Mini-Gassi-Runde gehen und so. Aber das sollte, vor allem wenn viel Geld verlangt wird, schon auch Teil natürlich der Zucht sein, ja. Also wie werden die auf ihr späteres Leben vorbereitet? Wie sieht die tierärztliche Versorgung aus? Impfungen, Entwurmungen etc.? Auch das würde ich mir sehr genau erzählen lassen, auch mit den Wochen, in denen die beispielsweise geimpft werden. Man kann dann sie auch selber recherchieren oder auch mal eine KI behelligen. Es gibt ganz klare Zeitpunkte, zu denen geimpft werden sollte und das machen ganz viele nicht. Das ist total problematisch, weil es sein kann, dass man einen kranken Welpen aufnimmt, der einem unter der Hand wegstirbt innerhalb kürzester Zeit, obwohl man für diesen Welpen mehrere tausend Euro von einer sogenannten seriösen Zucht gezahlt hat. Ja? Und dann kann man fragen, in welchem Zuchtverband ist der Züchter organisiert, welches Zuchtziel wird verfolgt. Die Zuchtverbände haben unterschiedliche Vorgaben, die eingehalten werden müssen. Auch da kann man dann nachlesen, welche Vorgaben gibt es in diesem Zuchtverband und sind die für mich passend und ausreichend. Genau. Auch der Preis kann ein Indikator sein. Leider sind aber auch mittlerweile einfach schlechte und seriöse Hobbyzuchten. Ich habe auch in Folge 164 mal von einer erzählt, die ich selber gesehen habe. Furchtbar. Ich glaube, 2.500 Euro sollte da ein Welpe kosten. War die unseriöseste, fieseste Vermehrer-Hobbyzucht, die ich jemals gesehen habe. Und natürlich bewahrt es ja auch den Schein, wenn der Preis so ist, als ob das irgendwie alles ganz, 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 ganz seriös ist. Also in der Regel kann man bei einem seriösen Züchterin mit etwa 2.000 bis 2.500 Euro rechnen, teilweise auch bis 3.000 oder ein Ticken drüber. Alles deutlich drunter oder auch darüber sollte man sich gut erklären lassen. Auch diese Preise zwischen 2.000 und 3.000 Euro sollte man sich gut erklären lassen, denn es erklärt sich nicht durch gesteigerte Tierarztpreise, denn die Welpen sind nicht so häufig beim Tierarzt und auch die Mutterhündin, das ist jetzt nicht wirklich sonst ein bisschen vorgeschoben. Ja? Also es kommt wirklich darauf an, ist die Person 24/7 für die Welpen da, nimmt die sich vielleicht sogar unbezahlten Urlaub. Denn man ist, also Welpenaufzucht ist ein absoluter Vollzeitjob. Auch da ist die Frage, sind die durchgehend betreut, die Welpen? Man kann das übrigens auch ganz gut dann immer rausfinden, wenn man auch halt mal nachfragt, wann man und wie gut man die besuchen kann. Weil wenn es dann heißt, ja, also so viel Zeit haben wir da nicht, dass sie wöchentlich vorbeikommen und wenn, dann geht's nur am Wochenende, dann kann man ja durchaus mal hinterfragen, woran das denn liegt. Weil wenn sich jemand ja wirklich unbezahlten Urlaub nimmt und 24/7 für die Welpen da ist, dann sollte ja durchaus auch nach Absprache, nicht unangekündigt, nach Absprache ist aber doch irgendwie relativ flexibel möglich sein, Welpen zu besuchen. Genau. Das alles sind schon ganz, 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 ganz viele Kriterien. Die sind mir total wichtig, dass es eben nicht nur den Welpen gut geht, dass die sozialisiert und durchgecheckt sind, sondern auch, dass die Elterntiere ein ganz, ganz tolles Leben haben, Familienhunde sind und nicht einfach nur für eine Zucht gehalten werden. So, und dann muss es natürlich auch noch passen vom, in Bezug auf den Umgang, wie wird, welche Erziehung wird da vielleicht schon angefangen. Ich habe bei mir jemand in der Verhaltensberatung, die hat eine Mini-Aussie-Hündin, da wurde in der Zucht schon mit Diskscheiben geworfen. Das merkt man der Hündin an. Das ist natürlich total scheiße. Also wie wird trainiert und gearbeitet? Auch da, wie ist der Umgang mit den Elterntieren? Man muss dann unbedingt ja auch hinfahren und die Dinge sich vor Ort anschauen, weil auf dem Papier sieht alles schön aus oftmals. Man kann es schön gestalten, man kann schöne Webseiten bauen und trotzdem sieht die Realität vor Ort dann oft ganz anders aus. Und ganz wichtig, guck dir die Zucht vor Ort an, wenn keine Welpen dort sind, denn Welpen machen blind, sie sind süß, sie überschatten unser rationales Denken. Bitte guck's dir an, bevor Welpen da sind. Genau, ganz, ganz wichtig. Und auch welchen Gesamteindruck machen die Hunde vor Ort? Die sollten nicht übergewichtig sein, die sollten toll aussehen. Auch die Hündinnen, die gerade Welpen bekommen haben oder vor kurzem Welpen bekommen haben, sollten toll und fit aussehen, kein schütteres Fell haben, nicht irgendwie völlig abgemagert und hager aussehen. Die sollen wirklich gut aussehen. Also was einem da manchmal aufgetischt wird, ist wirklich abgrundtief. Also bitte nur bei 1000% gutem Bauchgefühl. Es geht hier immer noch darum, dass Lebewesen produziert werden. Das sollte man so oder so hinterfragen. Und wenn das schon passiert, dann muss das aber wirklich einem absolut hohen und guten moralischen Kompass entsprechen, ist meine Meinung. Und dann ist das auch gerechtfertigt und dann kann man das auch mit gutem Gewissen machen, wenn man das denn machen möchte.
Hallo, hallo, ihr Lieben. Hier ist nochmal die Stimme aus dem Off. Nein, einfach, es bin nochmal ich. Ich habe natürlich direkt, nachdem ich die Podcast-Folge ordentlich aufgenommen habe, am Mikrofon und so weiter und so fort, bin ich aus dem Haus gestürmt und zu einem Tierarzttermin gefahren und aufgebrochen. Und im Auto sitzend dachte ich mir, boah, ich habe zwei super wichtige Dinge vergessen, die ich auch ganz wichtige Kriterien finde. Und deswegen habe ich Vanessa darum gebeten, wenn sie den Podcast schneidet, diese Sprachnachricht noch schnell mit reinzuschneiden. Also, Punkt Nummer eins. Ich finde es auch sehr wichtig zu fragen, wann die Welpen vermittelt werden. Und die richtige Antwort wäre hier natürlich zum einen erst ab der 8. Woche. Davor ist es nicht legal möglich. Da sind die aber trotzdem noch sehr jung und kleine Zwutschgis. Deswegen präferiere ich eigentlich eher so die 10. Woche, gegebenenfalls auch die 12. Woche. Was ich aber super fände, wenn ZüchterInnen antworten würden, rund um Woche 10 zum Beispiel standardmäßig, aber dann wird es auch davon abhängig gemacht, wie das Naturell der Welpen ist und ob die noch ein paar Wochen bei der Mutti sein müssen und im sicheren Zuhause oder ob die schon ready sind, die Welt zu erkunden, weil es da tatsächlich ganz große Unterschiede geben kann. Und ich finde es auch wichtig, dass eine Zuchtstätte sich auch darauf einlassen kann, wenn man sagt, ich kann ab Zeitpunkt XY aber irgendwie 4 Wochen Urlaub nehmen oder sowas, davor aber nicht, warum auch immer, dass sie dann sagen, hey, gar kein Problem, dann ist er noch 2 Wochen länger bei uns. Ja, und dann machen wir noch ein bisschen Vorarbeit und Sozialisation und so weiter und so fort. Das finde ich einen ganz wichtigen Punkt. Also, dass da eine gewisse Flexibilität da ist und man nicht das Gefühl hat, die müssen jetzt alle irgendwie schnellstmöglich weg, 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 weg. Und das Zweite, was ich auch wichtig finde, ist, dass die ZüchterInnen sich das in den Vertrag schreiben lassen, in den Vertrag schreiben und unterschreiben lassen, dass der Hund, wenn er ein neues Zuhause benötigen sollte in der Zukunft aus etwaigen Gründen, dass er dann auch zurück zur Zucht kann. Um von dort wieder weitervermittelt wird, also dass es dort einen sicheren Weg zurück gibt, den ZüchterInnen, also wirklich was am Individuum liegt und ganz klar ist, wenn bei euch irgendwas wäre, ist hier immer ein Platz frei für den Hund. Das finde ich auch noch tatsächlich sehr, sehr, sehr wichtig und das machen auch seriöse ZüchterInnen, die wollen das gar nicht, dass die nicht wissen, wo der Hund hinkommt oder da nicht an der Vermittlung beteiligt sind, sondern der geht dann, wenn irgendwas ist, zuerst zurück zur Zucht, kann sich dort ein bisschen ausruhen, regenerieren und dann wird eben ein neues Zuhause gesucht. Genau, das war's von mir aus dem Off.
So, ich hoffe, die Checkliste hilft dir in der Vorbereitung. Impulse zu dieser Folge, wenn du hast oder Feedback, schick mir gerne an hello@fifiundstruppi.de oder über Instagram @fifiundstruppi und ich hoffe, du konntest dir einiges aus der Folge rausziehen und wünsche dir alles Gute, vielleicht sogar mit deinem neuen Familienmitglied und bis zum nächsten Mal.